Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, dass du dir diese Folge mit uns zusammen anhörst und mit uns über ein sehr, sehr spannendes Thema nachdenkst. Es geht heute um Mathematik und die Anwendbarkeit der Mathematik auf unser Universum. Warum ist das eigentlich so? Und dazu haben wir einen Experten dabei, einen, den wir schon kennen, und zwar Professor Dr. Martin Nowak aus Harvard. Gibt uns die Ehre. Martin, vielen Dank, dass du dir heute wieder Zeit für uns nimmst.
Es freut mich, dass ich wieder bei euch sein darf.
Ich will einsteigen, vorstellen müssen wir dich nicht mehr, mit einem Zitat von Albert Einstein. Das Unverständlichste am Universum ist im Grunde, dass wir es verstehen können. Martin, führt uns das direkt zu unserem Thema oder ist es noch ein bisschen was anderes, was Einstein da meint?
Ich glaube, es führt uns richtigerweise zum Thema. Man sieht sich die Welt an, man studiert die Welt als Wissenschaftler und es kommt immer wieder zu sehr interessanten, sehr tiefen Einsichten. Und man muss sich eigentlich die Frage stellen, warum ist das so? Warum können wir als Menschen die Welt wissenschaftlich verstehen? Und was bedeutet es, die Welt wissenschaftlich zu verstehen?
Was willst du da antworten? In kurz? Also warum ist es überhaupt verwunderlich, dass die Welt verständlich ist?
Ja, also man muss sich eigentlich Gedanken darüber machen, warum wir in einer Welt sitzen, die etwas für uns bedeutet. Also wenn wir sozusagen in einem Tag leben, ob das jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung ist oder nicht, woher kommt Bedeutung? Das ist eigentlich eine ganz große Frage. Wir wachen auf in einer Welt und um uns herum bedeuten die Sachen etwas. Also für einen Wissenschaftler gibt es Bedeutung. Ein Wissenschaftler findet Theorien, ein Wissenschaftler findet Erklärungen. Aber auch der Mensch im Alltag. Der Mensch im Alltag findet sich eigentlich in einer Situation, die etwas bedeutet. Und wir nehmen das einfach so hin, ohne uns die Gedanken zu machen, woher das kommt. Aber man muss sich eigentlich die Gedanken machen, woher kommt das? Warum habe ich eigentlich die Möglichkeit, das zu interpretieren? Woher kommt Bedeutung? Also Meaning auf Englischen, Meaning.
Und dann, wenn ich es recht verstanden habe, Martin, nach Einstein, ein paar Jahrzehnte später, 1960, da kam ein Nobelpreisträger auf die Bühne, der Eugene Wigner. Und der hat dann das Ganze so richtig ins Rollen reingebracht, die Frage Mathematik und wie passt das Ganze mit der Anwendbarkeit auf die physikalische Welt. Der Herr Wigner hat einen ganz berühmten Aufsatz geschrieben, ich lese mal Titel vor, The Unreasonable Effectness of Mathematics in the Natural Science. Kannst du uns da ein bisschen mehr reinführen? Was hat Wigner da gesagt?
Der hat völlig richtigerweise festgestellt, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass man als Physiker gewisse Phänomene untersucht, also studiert. Und man merkt, um diese Phänomene zu verstehen, braucht man Mathematik. Und dann stellt sich heraus, man hat eigentlich die Mathematik, um das zu erklären. Und das nennt Wigner the unreasonableness, the unreasonable efficiency. Also Wigner beschreibt das dann noch einmal so, stellen wir uns vor, wir gehen einen Gang entlang und auf diesem Gang sind versperrte Türen. Und dieser Gang ist ewig lang, also sehr, sehr lange. Und immer wieder kommen wir zu so einer versperrten Tür und wir haben einen Schlüsselbund. Und ein Schlüsselbund von dem, das sind ein paar Schlüsseln. Und immer wieder probieren wir einen Schlüssel und mehr oder weniger der erste, zweite Schlüssel, den wir versuchen, der funktioniert auch, der öffnet die Tür. Warum ist das? Das ist ganz erstaunlich. Also warum haben wir die Mathematik, die die Physik erklären kann? Oder warum erklärt Mathematik Physik überhaupt? Also man muss noch ein bisschen zurückgehen in der Geschichte der Physik. Es war am Anfang so, dass Mathematik, auch in der antiken Welt, war Mathematik sehr angesehen unter den Philosophen. Es war etwas ganz Besonderes. Aber es war fast so etwas wie ein Trick oder so, den man dann irgendwie verwenden kann und völlig unerklärbar erklärt dieser Trick dann etwas. Vor allem, wenn es um irgendeine physikalische Frage geht. Es war eigentlich der deutsche Physiker Johannes Kepler, der als erster an die physikalische Realität einer Rechnung geglaubt hat. Also der sozusagen gesagt hat, falls man etwas ausrechnen kann, dann bedeutet das physikalisch etwas. Dann ist das nicht einfach ein Trick, sondern das ist wirklich eine Bedeutung. Das hat eine Bedeutung. Das begann mit Kepler. Und Galilei hat eben auch gesagt, das Buch der Natur ist in Mathematik geschrieben. Und die Physik hat dann mehr und mehr immer wieder gemerkt, sie brauchen eigentlich die Mathematik, um das zu verstehen. Und Einstein hat dann auch die Mathematik benötigt, um zum Beispiel allgemeine Relativitätstheorie aufzuschreiben und so weiter. Also man hat in der Physik sehr schnell verstanden, also sehr schnell in den letzten Jahrhunderten verstanden, Verstehen bedeutet mathematisches Verstehen. Und in den anderen Wissenschaftsgebieten, zum Beispiel in der Biologie, ist das erst langsamer gekommen. Das ist etwas später erst gekommen. Aber man hat in der Biologie jetzt auch einen Punkt erreicht, wo man eigentlich sagen würde, wenn wir wirklich etwas verstehen, dann bedeutet das, dass wir das mathematisch beschreiben können und dass wir das mathematisch verstehen. Also ein mathematisches Verstehen ermöglicht auch eine Vorhersage. Auch in der Computerwissenschaft, es beruht alles auf Mathematik. Also wo überall wir hinschauen in den sogenannten exakten Wissenschaften, es ist alles mathematisch. Verständnis ist mathematisches Verständnis. Und ich glaube, wir sind erst ganz am Anfang davon und es wird sich dann so weiterentwickeln, dass jedes Verstehen in der Naturwissenschaft eigentlich mathematisches Verstehen ist. Das ist meine Überlegung. Und dass die Mathematik dann aber auch in die Geisteswissenschaften übergeht und letztlich, dass die Philosophie selbst mathematisch wird. Aber das ist sozusagen meine Erwartung.
Das ist ja irgendwie mysteriös mit der Mathematik. Es gibt wahrscheinlich keine Wissenschaft, die so exakt etwas beweisen kann. Und auf der anderen Seite ist es ja eine Wissenschaft, über die gestritten wird, was sie überhaupt ist. Also was Mathematik an sich ist. Da gibt es unterschiedliche Lager. Wir haben auch mit dir schon mal drüber gesprochen. Was würdest du jemandem antworten, wenn er dich fragt, was ist Mathematik?
Also Mathematik ist das Studium von formalen Zusammenhängen, die sich ergeben beim der Betrachtung von Zahlen, von Objekten, von Gestalten, von Mengen. Also man kann das auf diese Art und Weise versuchen zu beschreiben. Es geht um formale Sprachen. Es geht um formale Zusammenhänge. Also Mathematik ist ja nicht eine Naturwissenschaft in dem Sinne, dass man zum Beispiel eine experimentelle Beobachtung macht oder eine experimentelle Messung macht und danach etwas versteht. Also wenn ein Mathematiker ein Theorem bewiesen hat, dann ist es ja nicht mehr notwendig, dass jetzt ein Physiker oder ein Biologe hergeht und sagt, ich mache jetzt ein Experiment, um zu schauen, ob das wirklich stimmt. Das braucht man nicht. Die Mathematik ist also unabhängig von der experimentellen Methode. Also wir sollten noch einmal davon beginnen, irgendwie Wissenschaft und Mathematik, wie hängt das zusammen? Man sollte das eigentlich unterscheiden, also Naturwissenschaft und Mathematik. Was ist da jetzt genau der Zusammenhang? Und da wir eben über Gott sprechen, ist meiner Ansicht nach der Ausgangspunkt der folgende. In der modernen Welt gibt es eben viele Leute, die sagen, sie wollen ja nicht an Gott glauben, weil sie wollen nur an das glauben, was materiell ist. Und das, was materiell ist, das kann man irgendwie sehen, das kann man angreifen, das kann man beobachten, das ist das, was die Wissenschaft studiert. Also die Wissenschaft studiert im Prinzip materielle Vorgänge. Man könnte dann sozusagen als moderner Mensch sagen, ich glaube an nichts außer an das, was die Wissenschaft studiert. Und viele Teilbereiche der Philosophie oder ein großer Teilbereich der Philosophie ist davon auch beeindruckt. Man möchte dann die Philosophie so machen wie die Naturwissenschaft. Also man möchte sagen, die Naturwissenschaft ist unser großes Vorbild. Wir wollen in der Philosophie genauso agieren wie in der Naturwissenschaft. Wir wollen nur das studieren, was die Naturwissenschaft studiert. Wir wollen nur die naturwissenschaftliche Methode zulassen. Darauf aufbauend ist die Idee eben, die Naturwissenschaft kann alles erklären. Und für viele ist das irgendwie ein Ausgangspunkt, aber auch etwas, was von Gott ablenkt, meiner Ansicht nach. Und jetzt ist der erste Einwand, den man dann diesem Weltbild gegenüber einbringen kann, ist, wie ist es mit der Mathematik? Die Naturwissenschaft kann die Mathematik nicht erklären, aber ist auch nicht notwendig, um Mathematik zu studieren oder zu beweisen. Also ein mathematisches Theorem ist unabhängig von der Naturwissenschaft.
Da haben wir eine Frage zu Martin, um nochmal das Thema mit der Anwendbarkeit der Mathematik auf die Physik anzubringen. Wenn ich es richtig verstanden habe, Peter Higgs, der hat sich ja damals in den 60er oder gar 70er Jahren an den Schreibtisch gesetzt und hat nur rein mathematisch die Existenz eines Elementarteilchens vorhergesagt. Und dann hat er dafür 2013 den Nobelpreis auch bekommen, weil es dann in CERN eben wirklich auch dieses Teilchen auch nachgewiesen wurde. Heißt es also, als er das damals am Schreibtisch in den 60er, 70er Jahren nachgewiesen hat, dann war es also schon klar, dass das Teilchen existiert und dann war es so eine Frage der Zeit, bis es rauskommt. Oder hätte es auch anders sein können?
Also das ist sozusagen irgendwie ein großer Moment in der theoretischen Physik. Die theoretische Physik ist sehr stark auf Mathematik aufgebaut, aber eben nicht auf Mathematik alleine, sondern auch auf Beobachtungen. Also Vorhersagen in der theoretischen Physik sind aufgebaut auf physikalische Beobachtungen und verwenden Mathematik natürlich, also beides. Und eine Vorhersage in der theoretischen Physik kann dann eben zu etwas führen, was dann tatsächlich stimmt. Also ein berühmtes Beispiel wäre auch, dass Einstein mathematisch-physikalisch vorhergesagt hat, dass Licht von dem Gravitationsfeld abgelenkt wird von der Sonne, und das wurde dann experimentell bestätigt. Also wir sind hier in der Physik, und in der Physik ist dann sozusagen die Bestätigung der Vorhersage ein Experiment. Und im Prinzip könnte das so sein, dass die Vorhersage nicht richtig ist und dass die Physik dann doch anders ist, als man sich es vorgestellt hat, und dass man da genauer rechnen muss oder anders daran denken muss. Das kann schon sein. Also das ist irgendwie das Beispiel, was du erwähnt hast, ist ein Beispiel in der Physik. Aber es hängt eben, wie gesagt, von einem Experiment ab. Im Gegensatz dazu, wenn zum Beispiel ein Mathematiker sich zu dieser Zeit hingesetzt hätte und irgendwie eine große Frage untersucht hätte und sagt, ich habe jetzt einen Beweis für diese Aussage und das ist jetzt ein Theorem, dann ist sozusagen, wenn dieser Beweis keinen Rechenfehler hat, ist jetzt kein Experiment mehr notwendig, um das zu bestätigen. Das ist dann einfach in sich selbst und von der Natur Wissenschaft unabhängig. Das ist der Unterschied.
Jetzt ist es aber doch nicht so, dass alles, was wir mathematisch erfassen können, auch in der tatsächlichen Welt auffindbar ist, oder? Also Stefan hat jetzt gerade ein Beispiel genannt, das Higgs-Boson wurde mathematisch vorhergesagt und hat sich dann in der physikalischen Realität tatsächlich wiedergefunden. Aber meines Wissens gibt es auch mathematisch beispielsweise mehr Dimensionen, als es das in unserer physikalischen Welt gibt, mehr Raumdimensionen. Wie genau ist da das Verhältnis? Also es gibt Dinge, mathematische Formeln, Gleichungen, die sich in der Natur wiederfinden, aber es sind auch nicht alle, oder?
Ganz sicher nicht. Also die Mathematik beschäftigt sich mit Sachen, die jetzt sozusagen im reellen Universum nicht notwendigerweise anzutreffen sind. Und da muss man auch gar nicht weit gehen. Also man könnte sagen, das Konzept von Zahlen, das Konzept von Mengen ist nicht in der Materie, ist nicht im Materiellen. Also im Prinzip, ein Mathematiker untersucht etwas, was unabhängig ist von materiellen Universen. Ein Physiker ist jemand, der eine Aussage machen sollte, die dieses Universum betrifft, in dem wir uns gerade befinden. Das ist der Unterschied. Also in der Philosophie der Mathematik gibt es ja einige Strömungen. Und die Strömung, die viele Mathematiker eigentlich akzeptieren, ist das sogenannte mathematische Platonismus. Und der mathematische Platonismus sagt eben, dass mathematische Objekte, ob das jetzt Zahlen sind oder Mengen, sie existieren. Also es gibt sie. Sie sind abstrakt. Das heißt, sie sind nicht immateriell. Und sie sind unabhängig von den Aktivitäten von Menschen oder irgendwelchen intelligenten Wesen, die es im materiellen Universum gibt. Das sind die drei Thesen des mathematischen Platonismus. Also mathematische Objekte existieren, sie sind abstrakt und sie sind unabhängig von unserem Denken. Also das ist so, dass ein Mathematiker zum Beispiel, der auf seinem Schreibtisch sitzt und da plötzlich irgendwie etwas bemerkt, der hat ja nicht das Gefühl, ich habe jetzt was erfunden, sondern der hat das Gefühl, ich habe was entdeckt. Ich habe jetzt eine Wahrheit entdeckt, die immer schon da war. Ich habe jetzt nicht erfunden, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Ich habe entdeckt, dass es unendlich viele Primzahlen gibt.
Ich habe das mal so verstanden, es gibt in der Mathematik Leute, die in einem Realismus sehen und Antirealismus. Das ist, glaube ich, so Platonismus. Also Leute, die sagen, Zahlen existieren, und auf der anderen Seite, Zahlen existieren nicht wirklich, die sind nur menschliches Konstrukt. Aber das wäre dasselbe, Realismus, Antirealismus und Platonismus.
Also Antiplatonismus. Diese vier Strömungen, also der mathematische Platonismus, das nennt man Realismus. Das zweite ist dann immanent Realismus. Das heißt, das ist die Position von Aristoteles. Also das heißt, mathematische Objekte existieren, aber sie sind in der Materie. Also Aristoteles sagt, es gibt die Zahl 3, weil es kann sein, dass es 3 Bücher gerade auf meinem Schreibtisch gibt oder 4 oder 5. Also Aristoteles sagt, die mathematischen Objekte sind alles in der Materie. Aber der Einwand der Philosophen und der Mathematiker ist eigentlich, das kann ja nicht sein, zum Beispiel eine unendliche Zahl kann man sich nicht gut in der Materie vorstellen. Es gibt nicht unendlich viele Bücher oder so oder Planeten in der Materie. Und auch eine Menge ist nicht etwas, was in der Materie ist. Also die meisten Mathematiker und Philosophen der Mathematik sagen, immanenter Realismus ist auf die Mathematik gleich nicht anwendbar. Dann die dritte Position wäre, mathematische Objekte existieren nur in unserem Gehirn. Also sie existieren, aber sie sind in unserem Gehirn. Sie sind psychologische Objekte. Sie sind psychologische Vorstellungen. Und dagegen gibt es eben wichtige Einwände von einem berühmten deutschen Logiker und Mathematiker Frege, der gesagt hat, das entspricht aber nicht der Wahrheitsfindung in der Mathematik. Also ein Mathematiker, der jetzt ein Theorem beweist, der untersucht ja nicht, was gibt es im Gehirn von Menschen, wie ein Psychologe das tun würde oder so. Kann ich irgendeine Primzahl in einem Hirn von einem Mathematiker finden oder nicht? Das wäre absurd, wenn man sich so die mathematische Wahrheitsfindung vorstellen würde. Also es kann nicht sein, dass mathematische Objekte wirklich die sind, die einfach im Gehirn von Leuten existieren. Obwohl Mathematiker, die an der Mathematik arbeiten, haben natürlich gewisse Vorstellungen in ihrem Kopf über diese Sache. Aber darum geht's nicht in der Mathematik, in der mathematischen Wahrheitsfindung. Also dieser Psychologismus oder Konzeptualismus, wie das genannt wird, ist auch nicht wirklich akzeptiert in der mathematischen Philosophie. Es gibt aber eine vierte Position, und die vierte Position, die wird sozusagen zum Teil noch akzeptiert im Gegensatz zur ersten Position. Und diese vierte Position ist der Nominalismus. Und der Nominalismus sagt, es gibt keine mathematischen Objekte. Also der Nominalismus lehnt einfach ab. Er sagt, es gibt keine mathematischen Objekte. Das sind einfach nur Sachen, die wir benennen. Und falls es sie geben würde, sagt der Nominalismus, und das finde ich sehr lustig, falls es sie geben würde, dann wären sie abstrakte Objekte. Also dann wären sie nicht immateriellen. Also der Nominalismus sagt, falls es mathematische Objekte geben würde, dann wären sie nicht in der Materie, sie wären nicht einfach nur Sachen im Gehirn, aber es gibt sie gar nicht. Und es gibt jetzt in der Philosophie der Mathematik, ist jetzt sozusagen die große Diskussion Realismus oder Nominalismus. Und da gibt es auch wieder starke Argumente gegen den Nominalismus. Und das ist nämlich, wir alle akzeptieren, dass Mathematiker wissen, worüber sie reden. Wenn Mathematiker jetzt sagen, sie haben ein Theorem, sie haben eine Aussage, dann glauben wir wirklich, dass das wahr ist. Diese Aussage ist wahr, wenn sozusagen jetzt kein Fehler im Beweis ist. Also Mathematiker wissen, worüber sie reden, mehr als überhaupt alle anderen irgendwie. Und jetzt gibt es eben den Einwand, falls eine mathematische Aussage wahr ist, dann muss es ja das geben, worüber sie redet, in einfachen Sätzen. Also zum Beispiel, wenn die Aussage ist, 7 ist eine Primzahl, dann kann das nicht wahr sein und gleichzeitig auch der Fall sein, dass es 7 gar nicht gibt. Und das ist ein starkes Argument gegen den Nominalismus. Und um dem zu entkommen, muss man dann komplizierte Konstrukte aufbauen. Also die meisten, viele Philosophen finden das eigentlich ein überzeugendes Argument gegen den Nominalismus.
Also ist dann der Platonismus, der Realismus, die Hauptströmung, wie Mathematiker, Philosophen der Mathematik denken, sagst du?
Ich würde schon sagen, aber es gibt natürlich Leute, die versuchen, das anders zu betrachten. Wie gesagt, es gibt Leute, die mathematisch, die das versuchen, in den Nominalismus zu drängen, aber das ist eben schwieriger. Und vor allem Mathematiker, die mathematisch tätig sind, denen allen kommt's vor. Also wir entdecken ja Sachen, die es immer gibt. Und es ist ja wurscht, ob wir das jetzt entdecken oder nicht. Das hat es ja schon vorher gegeben. Also der Wahrheitsgehalt einer mathematischen Aussage existiert schon, bevor Menschen darüber nachdenken und ändert sich auch nicht, wenn zum Beispiel Menschen nicht mehr darüber nachdenken. Also falls es keine Menschen mehr gibt im materiellen Universum, ist es immer noch der Fall, dass 2+2=4 ist.
Wenn wir das jetzt mal aufgreifen, wir gehen jetzt mal von dem Platonismus aus, dann könnte ein Naturalist ja auch sagen, gut, meinetwegen ist sozusagen nicht Materie das Grundlegendste des Universums, sondern eigentlich ist unser Universum ein abstraktes Objekt, sozusagen verwirklicht in Mathematik. Mathematik sozusagen als untersten Baustein. Und vielleicht gibt es noch andere Universen, die verwirklichen andere abstrakte Objekte. Oder ein zweiter Weg könnte ja der sein, dass man sagt, das ist halt einfach Zufall, dass unsere physikalische Welt so gut anwendbar ist auf die Mathematik. Muss man da Gott ins Spiel bringen an der Stelle?
Ich glaube, es ist nicht so, dass man Gott ins Spiel bringen muss. Ich glaube, man hat einen sehr starken Schritt in die Richtung von etwas gemacht, was man Gott nennen sollte oder könnte. Oder was viele Leute Gott nennen würden. Also der Naturalist, der jetzt sagt, okay, ich akzeptiere, es gibt nicht nur das materielle Universum, sondern es gibt auch mathematische Objekte, der ist eigentlich kein Naturalist mehr, weil ein Naturalist möchte ja jemand sein, der sagt, es interessiert mich nur das, was die Wissenschaft studiert. Aber die Wissenschaft entscheidet nicht mathematische Wahrheiten. Also wenn dieser Naturalist dann auch sagt, es gibt mathematische Wahrheiten, dann ist das eigentlich ein Problem. Dann ist das eine Erweiterung von dem Naturalismus in einen Schritt, der vom Naturalismus eigentlich wegführt. Oder genau nicht mehr das ist. Also noch einmal vereinfacht ausgedrückt, für den modernen Menschen würde das bedeuten, es ist nicht so, dass es einfach nur die materielle Welt gibt, sondern in unserem präzisesten Studium, im präzisesten Denken gibt es etwas, was über die materielle Welt hinausgeht und wir müssen das akzeptieren. Und diese Mathematik hat dann auch noch die Qualität, dass sie unabhängig ist von der materiellen Welt. Sie ist außerhalb der Zeit, weil mathematische Objekte sind ja nicht in die Zeit eingebunden. Das heißt, sie sind ja eigentlich schon ewig, sie sind immer da. Und sie lenken auch noch das, was in der materiellen Welt vorkommt. Also das ist sehr göttlich, meiner Ansicht nach. Es ist zeitlos, es ist ewig und es lenkt das, was passiert. Und das würde man einfach Gott nennen können.
Ich hatte ja, Martin, zur Vorbereitung für den Podcast hier ein paar Bücher gewälzt zum Thema. Unter anderem ein Buch von einem ganz prominenten Naturalisten in Deutschland, Gerhard Vollmer heißt der. Und der hat ein Buch geschrieben, Gretchenfrage Naturalisten. Und da taucht eben unter anderem auch die Frage auf, die wir hier gerade diskutieren. Und seine Antwort ist, und da würde mich mal deine Reaktion interessieren. Ich fand die ganz spannend. Er sagt nämlich, in gewissem Sinne haben wir Glück gehabt, dass die Welt, in der wir leben, einfach genug ist, um durch einfache Theorien beschrieben werden zu können. Also da wäre die naturalistische Erklärung, ja, Schwein gehabt, Glück gehabt. Das erscheint Ihnen?
Das sozusagen Glück gehabt ist keine wissenschaftliche Erklärung. Ich meine, das ist eine Feststellung eher. Und das ist sozusagen dann noch einmal eine Feststellung der Verwunderung. Also zum Beispiel, wenn man sagt, das Leben auf der Erde bekommt die Energie, die notwendig ist für das Leben von der Sonne. Warum ist das? Die Wissenschaft würde nicht antworten, oder haben wir Glück gehabt? Die Wissenschaft würde ja sagen, nein, also wir verstehen ja physikalisch, wie sich ein Sonnensystem bildet und wie Planeten sich um Sterne bilden und die Sterne haben dann Fusion. Also eine wissenschaftliche Erklärung ist eben genau nicht, wir haben jetzt Glück gehabt.
Wenn man das Wort Glück jetzt durch Zufall ersetzt und man sagt, das ist eben eine Variante, irgendwie muss sich Materie zu Mathematik verhalten und in unserem Fall ist es eben so, dass es zusammenpasst, dass unsere Welt mathematisch beschreibbar ist?
Ein Zufall ist eben auch, das ist auch nicht akzeptabel meiner Ansicht, weil es ist eben genau aus dem gleichen Grund, das ist halt keine Erklärung. Das ist genau dasselbe, wie zu sagen, ich weiß nicht, warum das so ist. Also um sozusagen Gott in die Diskussion hereinzubringen, würde ich ihm sagen, dass die materielle Welt von Gott geschaffen ist, dass das göttliche Denken mathematisch ist, weil Mathematik ist das präziseste Denken, deswegen sollte das göttliche Denken auch mathematisch sein, dass also nicht verwunderlich ist, dass die materielle Welt dann nach mathematischen Maßstäben sich verhält.
Dazu zwei Fragen, Martin. Das erste, was mir kommt, ist, dass wenn das göttliche Denken ist, dann müsste man ja auch davon ausgehen, dass Mathematik in irgendeiner Art und Weise vollkommen ist. Also fehlerlos. Ist Mathematik wirklich fehlerlos in dem Sinne? Also da kenne ich mich jetzt nicht wahnsinnig gut aus, aber Kurt Gödel beispielsweise hat ja bewiesen, dass die Mathematik unvollständig ist, sozusagen in sich selbst. Ich weiß jetzt nicht, ob das zusammenpasst mit diesem Gedanken.
Meiner Ansicht nach ist Mathematik fehlerlos, ja, das kann man sagen. Gödel hat genau bewiesen, dass es kein endliches System gibt, das stark genug ist, um das Konzept von einer mathematischen Menge wirklich zu beschreiben. Also das bedeutet für mich auch wiederum schön, das ist ein Schritt in Gott. Also es gibt keine endliche Formulierung der Mathematik. Man braucht dafür eine unendliche Formulierung und Gott ist ein unendliches Wesen.
Ja, okay. Zweite Frage. Probiere ich es nochmal auf einem anderen Weg. Auch das hatten wir in einer ersten Folge mit dir schon besprochen oder zumindest angerissen. Aber wenn die Mathematik jetzt sozusagen absolut richtig ist und auch da kommt dann der Begriff der Notwendigkeit herein, notwendigerweise existiert, dann ist es ja die Frage, wie sich das zu Gott verhält. Also es ist ja gar nicht denkbar, dass zum Beispiel 2 plus 3 gleich 4 ist, sondern 2 plus 2 muss gleich 4 sein. Das heißt, irgendwie ist die Mathematik schon so vollkommen, dass man sich ja auch denken könnte, die ist selber schon göttlich, unabhängig von Gott. Also dass die Mathematik selbst sozusagen etwas Göttliches bekommt und gar nicht anders kann, als zu existieren. Und damit wird es schwierig, Gott als den Urheber der Mathematik zu denken.
Also dass diese Diskussion gibt es in der Philosophie und da kann man sich entscheiden. Also die einen Leute, die sozusagen ganz Hardcore-Platonisten sein wollen, die sagen, es gibt diesen platonischen Himmel, wo so diese Wahrheiten, die existieren einfach. Und irgendwann einmal wacht dann Gott auf und er muss mit diesen Wahrheiten umgehen. Er muss damit zu tun haben. Also der platonische Himmel ist über Gott in dieser Philosophie. Also Gott ist vielleicht der Schöpfer der Welt, aber er musste eben mit diesen platonischen Objekten arbeiten, weil die gibt's einfach und die kann man sich nicht wegdenken. Aber das wäre völlig unakzeptabel für eine christliche Weltanschauung oder für andere theologische Weltanschauungen. Und deshalb würden wir eben sagen, nein, also es ist so, dass Gott ist schon über diesen platonischen Himmel, aber das sind eben die Gedanken Gottes. Die Gedanken Gottes sind nicht inkonsistent. Und die Gedanken Gottes, also Gott kann Sachen denken, die notwendig sind, und er kann Sachen denken, die bedingt, die von anderen Sachen abhängen. Und er will das, was notwendig ist. Das, was notwendig ist, das will, das ist notwendig, weil Gott das so will. Also die Gedanken Gottes sind völlig konsistent, die Mathematik ist völlig konsistent und Gott will das, was es notwendig gibt, das will er auch, dass das notwendig ist.
Das heißt, Gott könnte die Mathematik auch nicht notwendig denken? Ist es theoretisch vorstellbar, dass es eine Welt gibt ohne Mathematik oder mit anderer?
Also für uns ist das nicht vorstellbar. Nein, ich glaube, das wäre ein Widerspruch. Also mathematische Wahrheiten sind meiner Ansicht nach notwendige Wahrheiten. Und das materielle Universum muss es nicht geben, aber das ist dann sozusagen der Schöpfungsakt. Und dass Gott natürlich dann seine Gedanken verwendet, um dieses materielle Universum zu erschaffen, also dass das dann mathematisch ist, ist dann eigentlich nicht verwunderbar. Das ist dann nicht so erstaunlich. Aber dann auch sozusagen Gott in seiner Liebe hat uns dann die Möglichkeit gegeben, auch diese Mathematik und dieses Universum zumindest teilweise zu verstehen. Also wir dürfen uns nicht vorstellen, dass wir jetzt ein Gehirn haben, das die gesamte Mathematik versteht, so wie Gott das versteht, sondern wir haben ihm nur ein kleines Gehirn, ein kleines, aber wir können es zum Teil eben verstehen und wir können es in einer Proportion verstehen, die für uns wichtig ist und die dann für unseren Weg wichtig ist, weil Gott das so wollte.
Ich will noch mal einen Punkt aufwerfen, Martin. Wir sind uns ja schönerweise einig, dass diese Glückserklärung ja eine sehr unbefriedigende Erklärung ist. Beim Durchwühlen der Literatur ist mir noch eine Erklärung zu Ohren gekommen. Das ist, glaube ich, eine sehr radikale Position. Die kommt von einem Uni-Kollegen von dir, vom MIT, der Max Tegmark. Und der hat ja die These eines mathematischen Universums. Das ist ja, fand ich, ein ganz spannender Gedanke. Der sagt ja, der Max Tegmark, dass der physikalische, konkrete Bereich, der existiert gar nicht, der ist unwirklich. Nur der abstrakte mathematische Bereich, der ist real. Also das heißt, alles, was existiert, also Menschen, Tiere, Planeten und so weiter, das sind irgendwie alles Unterstrukturen einer mathematischen Struktur. Das ist natürlich ein ganz abstrakter Gedanke, wenn ich richtig verstanden habe, auch eine Radikalposition, vertreten nicht viele. Aber wäre das eine Erklärung, wie ich Naturalist sein kann und trotzdem Platonist, dass alles einfach Mathematik ist?
Nein, so wie du es formuliert hast, ist das einfach Platonismus, weil Plato würde ja auch sagen, dass die abstrakten Sachen, die sind reeller als die materiellen Sachen. Also die materiellen Sachen, die haben einen niedrigeren Realitätsgehalt als die abstrakten Sachen, weil die sozusagen weniger wichtig sind. Also platonische Formen sind das, was es wirklich gibt, und das Materielle, das sind einfach die Schatten dann an der Wand der Höhle.
Ich frage mich gerade, ist es überhaupt ein sinnvolles Konzept, von realer und weniger real zu sprechen? Ist nicht etwas entweder real und da oder nicht?
Es ist für mich sozusagen, ja, irgendwie schon, weil zum Beispiel stellen wir uns vor, jetzt in einer Vorlesung, ein Professor erklärt jetzt in der Schule etwas über ein Dreieck. Man lernt über Geometrie. Und dann ist jetzt irgendwie ein Dreieck auf die Tafel gezeichnet und der Professor beginnt zu erklären über die Mathematik, über die Geometrie von einem Dreieck oder so. Und der Student merkt dann, er redet ja eigentlich nicht über dieses Dreieck, was da genau auf der Tafel ist. Und der Student merkt dann, dass was da gezeichnet ist, ist ja gar nicht ein Dreieck, weil das gar nicht wirklich gerade ist und so. Und der Student merkt dann, ein wirkliches Dreieck könnte man gar nicht zeichnen, weil die Linien unendlich dünn sind und so, das würde man gar nicht sehen. Und in all diesen Schritten kommt man sozusagen mehr und mehr weg von der materiellen Instation auf das Reelle, aber mehr und mehr auf die Wirklichkeit und auf das Verstehen, was ein Dreieck wirklich ist. Also in dem Sinne könnte man sagen, etwas Abstraktes ist tiefer und ewiger als etwas in der Welt. Und auch zum Beispiel Augustinus hat gesagt, also alles, was ich über die Welt weiß, ist bestenfalls eine Meinung. Aber sozusagen, wenn ich etwas über etwas Mathematisches weiß, dann ist das wirkliches Wissen.
Ich versuche mal kurz einen Zwischenstand zu bündeln, den wir jetzt gerade haben. Also wir haben diese Anwendbarkeit der Mathematik auf die physikalische Welt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben jetzt die Menschen, die nicht Theisten sind und die dann, sagen wir mal, Platonisten eben sind. Also die sagen, mathematische Objekte, die existieren wirklich. Und dann haben wir die Erklärungsmöglichkeiten, ja, das war einfach irgendwie Glück, aber wie du schon meintest, Glück ist kein, wie Zufall, kein Wort, mit dem man irgendwie operieren sollte. Das schickt sich nicht. Und die Idee von Max Tegmark mit dem mathematischen Universum als Radikalposition auch nicht zufriedenstellend. Gibt es eigentlich, ich probiere gerade so eine Lanze zu brechen für die naturalistische Seite, gibt es denn überhaupt eigentlich eine plausible, verstehbare Erklärung für die Anwendbarkeit der Mathematik, wenn ich nicht Theist bin?
Ja, ich glaube, man bringt den Naturalismus in eine schwierige Position damit. Also sozusagen, man würde dann sagen, die Position ist under pressure. Aber ich bin sicher, dass es sozusagen Philosophen gibt, die sich sehr bemühen, das zu erklären. Nur ich habe sozusagen noch nichts gefunden, was mich überzeugt hätte in dieser Richtung. Es ist meiner Ansicht nach ein großes Problem. Also es ist eine hochinteressante Frage. Warum ist die Welt? Also erstens akzeptieren wir, dass es Mathematik existiert. Es gibt Mathematik. Mathematik ist abstrakt. Warum ist die Welt mathematisch? Da steckt aber auch die folgende Frage dahinter. Wie ist das überhaupt, dass ein abstraktes Objekt in der Welt etwas auswirkt? Also ein mathematisches Objekt, das abstrakt ist, bewirkt dann etwas in der Welt, weil ein Naturgesetz ist ein mathematisches Objekt und die Welt verhält sich nach einem Naturgesetz. Aber abstrakte Objekte sind von vielen Philosophen so definiert, dass die gar nichts bewirken können. Also sie können kausal nicht aktiv sein. Und meiner Ansicht nach ist das ein Modell der Kausalität, die nur anwendbar ist von einem materiellen Objekt auf ein anderes materielles Objekt. Also diese Art der Kausalität ist zwischen materiellen Objekten. Aber wie dann genau ein abstraktes Objekt in der materiellen Welt etwas bewirkt, das ist eine Frage, die man sozusagen naturwissenschaftlich meiner Ansicht nach nicht untersuchen kann, nicht lösen kann. Und für mich ist das eben Divine Action. Also für mich ist das da genau Creation. That is what creation means. This is how an abstract object, an abstract thought becomes instantiated in the material world.
Ist denn neben diesem Aspekt, das habe ich auch beim Reinlesen immer wieder gehört, ich hatte so ein Buch gelesen, Das hässliche Universum, das ist von der Sabine Hussenfeller, vielleicht hast du den Namen schon mal gehört, die wirft ja einfach einen Punkt auf, bei der Mathematik geht es ja auch irgendwie um Schönheit, um Eleganz. Da bin ich als Deutschlehrer so ein bisschen raus jetzt so, aber alle mathematisch interessierten Menschen würden sagen, ja, die Formeln, die wir da entwerfen, die sind wirklich schön. Ich hatte mal bei Wikipedia oder bei Google geschaut, was ist die schönste mathematische Formel? Ich habe gerade vergessen, welche sie war, aber es gibt sie ja wirklich. Spielt so dieser Begriff der Schönheit da auch nochmal eine wichtige Rolle bei diesem Argument oder ist das eher eine andere Schublade?
Nein, total. Also die Schönheit in der Mathematik ist total wichtig, auch in der Physik, auch in der theoretischen Wissenschaft. Also eine Erklärung hat eine gewisse Ästhetik, die man dann akzeptiert. Und warum ist die Mathematik schön? Warum ist das Schöne ein Kriterium? Und das beschreibe ich eigentlich auch in meinem Buch Beyond, das kommt dann heraus. Das Schöne bei Platon ist ja auch das Gute. Also es ist der Gedanke von Gott, ist sozusagen natürlich ein guter Gedanke. Gott ist ja das Gute. schlechthin, also das Gute. Gott ist das Gute, aber das Gute ist auch das Schöne. Also die Gedanken Gottes sind gut und schön. Deswegen ist die Mathematik schön.
Meint Schönheit in diesem Zusammenhang, dass Gleichungen einfach sind, dass sie simpel sind, dass sie
es
man sich herunterbrechen
nicht,
kann?
Es ist Einfachheit ist ein Kriterium, aber zum Beispiel es gibt gewisse Symmetrien. Also man versteht etwas nur teilweise, aber man hat schon einen Begriff, welche Symmetrie hier auftritt. Und man findet diese Symmetrie dann sehr, sehr schön.
Und gibt es auch hässliche Mathematik?
Also wenn man sozusagen etwas, was sehr, sehr kompliziert ist und es passt in dieser, es passt hier nicht, es passt dort nicht, es eckt überall an und so, das würde man dann sozusagen als nicht schön empfinden. Aber man würde sich darauf denken, ich bin noch nicht fertig, es muss in Wirklichkeit anders sein.
Und dann aber, so wie ich zu verstehen, Martin, inwiefern gehört das jetzt zu dem Argument der Anwendbarkeit der Mathematik auf die physikalische Welt? Ist das nur so ein nettes oder das i-Tüpfelchen dabei oder hat das schon irgendwie mehr Gewicht in diesem Argument? Dass die Mathematik so wahnsinnig effektiv ist bei der Beschreibung der physikalischen Welt?
Das ist eben die große Frage. Und für mich zeigt das eben einen Schöpfergott an. Das zeigt sozusagen darauf an, dass es diesen Creator, diesen Schöpfer gibt, dessen Gedanken schön sind, dessen Gedanken mathematisch sind und der deshalb auch die Schöpfung nach diesen Gedanken gestaltet. Und zusätzlich dann auch noch das Gehirn gibt, das zum Teil zu verstehen.
Spielt dieser ganze Bereich der Logik da auch mit rein in die Mathematik oder ist das nochmal ein eigener Gedanke?
Also man kann Logik als Teil der Mathematik sehen, als besonders rigorose Mathematik. Also für mich, ich würde sozusagen jetzt Logik in diese Mathematik mit hineinbeziehen. Also ein Logiker möchte sozusagen jetzt noch einmal rigoroser sein als ein Mathematiker. Also ein Mathematiker denkt sich, er ist ja ganz rigoros, er hat jetzt eh alles definiert, worüber er redet. Aber ein Logiker zeigt dann oft noch einmal auf, hey, ihr habt es eigentlich nicht genau definiert, wie das jetzt so ist und man muss jetzt da noch genauer sein.
Martin, manche könnten sich ja fragen, was macht eigentlich dieses Argument, wo es gerade die ganze Zeit darum geht, so stark? Was willst du sagen?
Wir haben einige Argumente jetzt angesprochen und alle sind hochinteressant und sind stark in dem Sinne. Also das eine Argument war, warum haben wir eine Mathematik, die die physikalische Welt überhaupt beschreiben kann? Warum ist die physikalische Welt mathematisch? Und für mich sind das diese zwei Fragen, die alle eben auf diesen Schöpfergott hinweisen, weil die Gedanken von Gott sind mathematisch, weil nach diesen Gedanken dann Gott das Universum erschaffen hat und weil Gott uns die Einsicht gegeben hat, teilweise zumindest diese Mathematik zu verstehen. Und dazu kommt jetzt auch noch die Frage, wie ist das überhaupt, warum kann die Mathematik das Materielle leiten? Und das ist eine Frage, die nicht naturwissenschaftlich beantwortet werden kann, meiner Ansicht nach, weil die Naturwissenschaft innerhalb des Materiellen einfach nur agiert und dass das eben auf die Schöpfung hinweist. Für mich ist das genau Schöpfung. Also die physikalische Welt, die biologische Welt verhält sich mathematisch. Mathematik ist ewig, ist immerwährend, ist außerhalb des Materiellen. Das ist für mich Schöpfung, das ist göttliche Wirkung. Und wir verstehen das auch noch zum Teil, das ist auch göttliche Wirkung, weil Gott ist unser Lehrer.
Martin, bei dir liegt das jetzt ganz nah zusammen, dieses Staunen über die Mathematik und gleichzeitig der Gedanke an den Schöpfergott. Wie erlebst du das unter Kollegen, Studenten, Mathematikern, die Artikel publizieren? Ist das präsent, diese Verwunderung und auch dieser Zusammenhang zwischen Gott und der Mathematik? Oder ist das eigentlich eher so ein Randgedanke? Wie erlebst du das?
Also viele Mathematiker beschäftigen sich mit der Mathematik in ihrem ganzen Leben und entdecken sehr viele schöne Sachen, aber sie denken nicht darüber nach, wie das mit Gott zusammenhängt. Also es ist für mich erstaunlich, es ist nicht notwendigerweise, dass man dazu zu Gott geführt wird, aber man kann sich davon zu Gott führen lassen. Aber ich glaube, man muss da eine gewisse Sensitivität haben, um das so zu sehen. Ich glaube, es ist so, Gott drängt sich nicht auf. Also er macht es nicht so, dass er uns in eine Position setzt, wo wir keine Wahl haben. Wir müssen uns ihm wiederum dafür entscheiden. Also es ergibt uns den freien Willen und mit diesem freien Willen können wir uns für oder gegen Gott zumindest temporär entscheiden. Also wir können ein Leben leben, was auf Gott ausgerichtet ist oder nicht. Wir können Gott lieben oder nicht. Diese Liebe ist meiner Ansicht nach wertvoll für Gott und diese Liebe muss eben unabhängig sein, weil wenn es so eingerichtet wäre, dass wir keine Wahl hätten, dass jeder einfach das so sieht und dass jeder Gott liebt, das wäre dann so, wie wenn man Roboter erschaffen hätte, die dann einfach eine gewisse Sache machen.
Das ist ein gutes Schlusswort, Martin. Vielen Dank dir, dass du uns in diese spannende Welt mit reingenommen hast und auch diese Verbindung geschaffen hast zwischen Mathematik und Gott und Glaube, Realismus, Antirealismus, viele Dinge, über die wir noch lange nachdenken können. Und wir sind sehr daran interessiert, wie ihr über diese Folge denkt. Ob bei euch Fragen offen geblieben sind, das hoffen wir, dass nicht alles beantwortet wurde. Lasst uns das gerne wissen. Über die üblichen Kanäle dürft ihr uns gerne schreiben. Und Martin Denochweil, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist.
Das freut mich sehr.
Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.